Trotz allem, das politische Journal.
Zu unserer heutigen Folge von Trotz allem begrüßt euch Jutta Matesek. Heute bringen wir einen Bericht vom Protestcamp in St. Pölten. Von 22.01. bis 27.01. protestierte Fridays for Future anlässlich der kommenden Landtagswahl
im Regierungsviertel vor dem Landhaus, vor dem Landhausschiff. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz. Wir freuen uns besonders, dass sich heute betroffene LandwirtInnen mit uns solidarisiert haben und hierher gekommen sind mit ihren Traktoren, um gegen die Bodenversiegelung aufzustehen und gegen diese Straßenbauprojekte. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, wer hier heute am Podium sitzt. Also ganz links ist die Alina Koller von Fridays for Future Niederösterreich, die wird für uns sprechen. Dann Klimawissenschaftlerin Helga Kromm-Kolb, die wahrscheinlich eh den meisten bekannt ist, schon ein Urgestein in der Klimawissenschaft. Und wir freuen uns sehr, wirklich besonders, dass sie heute sich Zeit genommen hat, um hier uns zu unterstützen. Es ist immer so schön, das irgendwie zu sehen, wie sich Aktivismus, Wissenschaft und auch betroffene Menschen irgendwie gemeinsam zusammentun und was bewegen. Dann hier Andreas Hieger, noch betroffener Landwirt von dem Straßenbauprojekt S34, die Dreisental-Schnellstraße. Und dann ganz am Ende Hans Griebitz, der heute extra aus Wiener Neustadt zu uns angereist ist, betroffener Landwirt von der Ostumfahrung in Wiener Neustadt. Genau. Und es gibt jetzt, ja, danke auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Es wird so ablaufen, es gibt jetzt von jedem dieser Personen ein kurzes Statement und danach würden wir auch noch für Fragen zur Verfügung stehen oder für Interviews. Genau, und damit eröffne ich und gebe das Wort an dich, Alina.
Hallo, ich bin Alina Koller von Fridays for Future Niederösterreich. Am Sonntag haben wir hier unsere Zelte aufgeschlagen. Und ja, es stimmt, es ist kalt, es ist unbequem, aber es ist notwendig. Denn irgendjemand muss unseren PolitikerInnen ja klar machen, dass es so nicht weitergehen kann. Die Klimakrise ist real und sie macht keine Kompromisse. Wer glaubt, dass wir mit dem blau-gelben Klimaschutz der letzten Jahrzehnte eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft haben, ist Opfer des blau-gelben Scheinklimaschutzes. Klimaschutz, der in 30 Jahren die Emissionen um nichtige 4% reduzieren konnte, hat seinen Namen nicht verdient. Doch genau das ist, was uns das blau-gelbe Klimaschutzprogramm geliefert hat. Da sich die Emissionen in den letzten 30 Jahren kaum verändert haben, hat es die nächste Landesregierung jetzt schwierig. Das, was in den letzten 30 Jahren insgesamt als Maßnahmen zur Emissionseinsparung gesetzt wurde, das muss jedes Jahr passieren, um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen. Wir verlangen also im Grunde nicht mehr, als dass sich Regierungen an ihre eigenen Ziele halten. Und dafür braucht es jetzt eine radikale Kursänderung. Eine radikale Kursänderung, die dafür sorgt, dass die Emissionen sinken, vor allem im Verkehrssektor. Denn der Verkehr ist das große Sorgenkind der Emissionen in Niederösterreich. Er ist für rund die Hälfte aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine radikale Kursänderung im Verkehr startet mit einfachen Schritten, aufhören, das Falsche zu tun. Das bedeutet, keine neuen Straßenbauprojekte wie die S34, die Ostumfahrung in Wiener Neustadt oder einen Lobautunnel. Denn wenn man den Slogan "Hört auf die Wissenschaft", den wir junge Menschen seit 4 Jahren lautstark auf die Straße tragen, auch nur irgendeinen Glauben schenkt, weiß man mittlerweile, mehr Straßen führen zu mehr Verkehr. Unser Haus brennt. Unser Protestcamp diese Woche ist der Feueralarm für eine Politik, die mit Scheinklimaschutz den Menschen in diesem Bundesland die Augen vor der Realität zuhält. Unsere Klimapolitik ist nicht auf Kurs. Und mit unserem Protest zeigen wir, die Klimakrise lässt sich nicht ignorieren. Mit unserem Camp konfrontieren wir Entscheidungsträgerinnen diese Woche mit der harten Realität. Es ist ernst und es ist dringend. Ihr seid es uns schuldig. Auch wir haben ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft.
Die Klimawissenschaft sagt seit 30 Jahren, wie das Problem liegt, und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und es ist die ganz klare Aussage, entweder wir tun weiter zu wenig, zu langsam, oder wir machen einen ganz großen Sprung vorwärts. Und der ist gefragt, wenn wir wirklich in eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft gehen wollen.
Wenn man einen großen Sprung machen will, als Team, als Gesellschaft, dann müssen diejenigen mit langen Beinen besonders weit springen. Und wieso hat Niederösterreich lange Beine? Erneuerbare Energien sind Flächenenergien. Das heißt, da wird viel Fläche gebraucht. Und Niederösterreich hat die Fläche. Niederösterreich hat ein ungeheures Potenzial, erneuerbare Energien umzusetzen. Wenn Sie die Fläche für Erneuerbare nützen und nicht für Straßenbau, weil Straßenbau hat eine doppelte negative Wirkung. Zum einen zieht Straßenbauverkehr an und damit zusätzliche Emissionen. Und zum anderen versiegelt es Fläche, die wir dringend brauchen, um das berühmte Netto-Null zu erreichen. Netto-Null heißt nämlich, dass wir nur so viel emittieren, wie unsere Natur auch aufnehmen kann. Wenn wir der Natur das Atmen verhindern, wenn wir sie zubetonieren, dann kann sie keine Schadstoffe aufnehmen. Das heißt, je mehr Straßen man baut, desto mehr muss man reduzieren. Und Niederösterreich hätte die Chance, mit dem Nutzen seiner Flächen und seiner durchaus kreativen und initiativen Bevölkerung, es gibt einzelne Bezirke, die ganz toll sind, mit diesem Weg, wenn man diesen Weg nachgeht, dann gelingt der große Sprung. Und der große Sprung ist nicht ein Sprung ins kalte Wasser. Wir wissen, welche Technologien wir brauchen. Wir wissen, welche sozialen Innovationen wir brauchen. Wir wissen, dass es funktioniert. Jeder Ökonom wird Ihnen sagen, dass es der bessere Weg ist. Also was hindert ein Land wie Niederösterreich daran, diesen großen Sprung zu wagen? Aus wissenschaftlicher Sicht, ob Sie jetzt die Klimawissenschaftler fragen, zu denen ich gehöre, oder die Ökonomen fragen, oder die Verkehrswissenschaftler fragen, es werden Ihnen alle dasselbe sagen, auch die Landwissenschaftler werden Ihnen sagen, dass wir mit einem gesunden Boden, der eine Vielfalt an Lebewesen ermöglicht, der atmen kann, der auch genutzt werden kann, dass Sie mit diesem Boden einfach besser in die Zukunft fahren als mit verbetonierten Flächen. Also es ist eine ganz große Chance. Es ist nicht nur ein Verhindern, es ist eine ganz große Chance, die sich hier eröffnet für Niederösterreich. Und es wäre wunderschön, wenn diese Wahl dazu beiträgt, dass Niederösterreich einen Neustart macht. Von immer mehr Seiten wird ein Neustart gefordert und auch die Wissenschaft fordert einen Neustart im Denken. Wirklich ein Denken in Richtung des großen Sprunges. Was bedeutet das? Das bedeutet, sich an den Zielen zu orientieren und die möglich zu machen. Das heißt, 1,5 Grad nicht zu überschreiten und alles zu tun, was notwendig ist, um das nicht zu überschreiten. Das ist ein anderes Denken, als wenn man überlegt, was kann ich jetzt noch so leicht machen. Es ist anders, wenn ich überlege, was muss ich machen, damit ich meinen Beitrag zur Erreichung dieses 1,5-Grad-Zieles leisten kann. Und noch einmal, Niederösterreich hat ein ungeheures Potenzial, das bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Und das wäre ein ganz wichtiger Schritt, nicht nur für das Land Niederösterreich, auch für Österreich als Ganzes. Danke.
Ja, grüß Gott. Zu meiner Person, Hig Andreas Landwirt, betroffener Landwirt von der S34. Ich bin heute gekommen, um das Problem vom Bodenverbrauch aufzuzeigen. Wenn wir es nicht tun, wird es niemand für uns tun. Die S34 würde ca. 150 Hektar Boden verschlingen. Wertvoller Boden, das sind in etwa 200 Fußballfelder. Betroffen sind etwa 100 Grundbesitzer, davon 40 aktive Landwirte, deren Existenz sehr stark gefährdet ist. Ich selbst werde ca. 40% meiner eigenen Fläche verlieren. Ich bin ich halte Rinder. Ich weiß nicht, wo ich die Futterfläche herbekomme. Es gibt keine Ersatzflächen. Speziell das Kleeblatt, die Einbindung der S34 in die Westautobahn würde 40 Hektar Boden verschlingen. Dort ist wertvollster Boden in Schwadorf. Dieser Boden hat Bodenpunkte von 65 bis 80. Das ist ein Wahnsinn, wenn man solche Böden verbaut. Die Untertunnelung in Völtendorf würde ca. 70 Hektar Fläche entwässern. Das heißt, bei der Güterzugumfahrung wurde das bereits gemacht. Alle Berechnungen im Vorfeld sind fehlgeschlagen. Es laufen zurzeit pro Sekunde 20 Liter Wasser in die Billach aus der Entwässerung. Das muss man sich mal vorstellen, wo jeder Tropfen Wasser heute gefragt ist. Ja, mit einer Redimensionierung wird man das Problem. Wie löst man das Problem? Von 100 Hektar oder 150 Hektar auf 145 Hektar? Fragezeichen. Nicht nur, also es entfallen ca. 7 Hektar Wald, da ist 34 zu Opfer und eine Bio-Obstanlage. Es wurden 150.000 Hektar Acker und Wiesen in den letzten 25 Jahren in Österreich versiegelt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich habe gestern Abend noch recherchiert. Für jene, die interessiert sind, bitte schaut euch mal die Homepage der Hagelversicherung an. Da läuft ein Zähler. Man findet den sehr leicht. Ja? Gestern am Abend, also am 24.01.2023, Uhrzeit 18.05 Uhr, wurden seit 1. Jänner bereits 2.726.884 Quadratmeter oder besser gesagt 379 Fußballfelder versiegelt. Bitte schaut euch das an. Ja, was mich selbst ein wenig stört, wir Landwirte müssen stets die Böden, die Bodenfruchtbarkeit stärken, erhalten. Bis die Industrie kommt mit Bagger und Schubrappe, schiebt den Humus weg und baut. Die Landwirtschaft muss stets der Wirtschaft weichen. Das Wort Nachhaltigkeit hat in Bezug auf Landwirte eine besondere Bedeutung. Wir Landwirte sind immer angehalten, nachhaltig zu wirtschaften, die Wirtschaft aber nicht. Eines vielleicht noch, ein Forstbetrieb mit 100 Hektar kann nicht jedes Jahr 20 Hektar Holz ernten. Da gibt es ihn nur mehr 5 Jahre. Und mein Schlusssatz, wir Landwirte sind auf unsere Felder angewiesen, damit wir die Bevölkerung euch ernähren können. Danke.
Mein Name ist seit 53 Jahren Johann Grebitz. Ich bin kein guter freier Redner, bitte das zu entschuldigen. Bin Betroffener von der geplanten Ostumfahrung Wiener Neustadt. Ich bin Landwirt in Lichtenwert, einer Nachbargemeinde von Wiener Neustadt. Und Teile meines Ackerlandes sollen für die Ostumfahrung geopfert werden. Aus drei verschiedenen Standpunkten setze ich mich gegen dieses Großprojekt ein. Ich bin gegen die Ostumfahrung als Grundeigentümer. Seit 40 Jahren wird das Projekt der Ostumfahrung in Wiener Neustadt immer wieder aus den verstaubten Schubladen geholt. Mittlerweile ist Wiener Neustadt so verbaut, dass ein Teil der Trasse durch das Gemeindegebiet von Lichtenwert gehen müsste. Ein Teil meines Ackers soll für die Straße verwendet werden. Das Grundstück soll Richtung Warme Fischer, dem Fluss nahe der Gemeindegrenze, abgeschnitten werden. Anderen Grundeigentümern geht es noch schlechter, da werden die Felder komplett durchgeschnitten und zerstört. Das sind alles Flächen, wo jetzt regionale Lebensmittel angebaut werden. Ich verstehe nicht, warum ich als Grundeigentümer meinen wertvollen Ackerboden für dieses Straßenprojekt hergeben sollte. Ich bin gegen die Ostumfahrung als Landwirt. Ich bin seit 5 Jahren Biolandwirt aus Leidenschaft. Mir ist es ein Anliegen, gesunde und nachhaltige Lebensmittel in der Region für die Bevölkerung zu produzieren. Wenn aber dafür Straßenbauprojekte wie die Ostumfahrung, fruchtbarstes Ackerland ohne Rücksicht, zubetoniert werden soll, ist das doppelt schwierig. Einerseits wird rein hektarmäßig die Menge des verfügbaren Bodens weniger. Wenn wir so weitermachen, wird die Fläche, die wir für Lebensmittel nutzen können, immer kleiner und wir können nicht mehr ausreichend Lebensmittel in Österreich herstellen. Andererseits merken wir hier in südlichen Niederösterreich bereits, dass die Sommer, aber auch die Winter immer trockener werden und die Erträge zurückgehen. Mit hochwertigen Böden bekommen wir auch in trockenen Jahren einen akzeptablen Ertrag. Durch die Verschwendung von hochwertigen Böden für Straßen gefährden wir diese Ertragssicherheit. Ich bin gegen die Ostumfahrung als Bürger. Besondere Sorge bereitet mir die Ostumfahrung als Bürger von Lichtenwert. Seit Jahren liegen die Fakten zur Klimakrise auf dem Tisch und trotzdem fahren die PolitikerInnen weiterhin mit Vollgas in die falsche Richtung. Mir geht es nicht konkret um meine 1300 Quadratmeter Grund, die was mir jetzt wirklich selber betrifft. Das tut weh, aber es ist sicher verkraftbar. Es geht doch darum, in welche Richtung wir einschlagen, wenn wir Projekte wie die Ostumfahrung umsetzen. Schauen wir doch der Tatsache in den Augen. Es wird nicht bei dieser einen Straße bleiben. Es werden Zufahrtsstraßen benötigt. Es werden Kreisverkehre gebaut, ja vielleicht sogar neue Gewerbegebiete erschlossen. Der übliche Wahnsinn des Flächenfraß wird unausweichlich folgen. Und natürlich gibt es noch größere Straßenbauprojekte. Aber egal wie groß oder klein die Ostumfahrung ist, sie steht stellvertretend dafür, dass die Politik die Bedrohung durch die Klimakrise nicht verstanden hat und munter weitermacht. Möchte wie bisher. Wir müssen diese Betonierungswut beenden und endlich wirksamen Klimaschutz betreiben. Danke.
Trotz allem, das politische Journal.
Wenn man direkt jetzt einmal die S34 anspricht, wir als Verein Umwelt Lebenswert Obergrafendorf sind an dem Projekt ja schon 15, 16 Jahre mit involviert oder bemühen uns hier ab und kennen die ganze Geschichte und hatten bereits mehrere Gespräche direkt im Ministerium. Es wurde auch vom Ministerium zum Beispiel ein Termin mit der ASFINAG vermittelt und dort war, ich will jetzt nicht den Namen nennen, ein Geschäftsführer der ASFINAG mit am Tisch und der hat nach der Begrüßung dann gesagt und ich habe geglaubt, ich bin am verkehrten Dampfer. Aus Sicht der ASFINAG ergibt die S34 keinen Sinn.
Das hat er gesagt so.
Das hat er wortwörtlich gesagt. Kurze Pause, aber die Region will sie. Also so nach dem Motto, wünsch dir was. Ne?
Natürlich, genau.
Und wir haben in dem Gespräch die Verkehrszahlen auf den Tisch gelegt, die ja sehr extrem abweichen von den prognostizierten Zahlen, die Grundlage für die Projektentscheidung waren. Und in dem Gespräch sind die Zahlen ja, abgestritten worden oder gesagt worden, die stimmen nicht. Und auf das Gespräch haben wir dann von der ASFINAG eine Zusammenfassung und Erklärung in Summe 19 Seiten bekommen. Und da wurden unsere Verkehrszahlen auf Punkt und Beistrich bestätigt. Das heißt, in Klartext, seit 20 Jahren, oder die ersten Zahlen sind aus dem Jahr 2000 bis zum heutigen Tag, sind bis Mart, also dort, wo das Weichenwerk ist, keine Verkehrszunahme. Es ist marginal zurückgegangen. Und nachdem wir das statistisch verfolgen, haben sich zwei ganz interessante Aspekte gezeigt. Im Traisental ist der Schwerverkehr um 25% zurückgegangen. Auf der Billachtalstraße hat er 25% zugenommen. Wenn man dann in die Tiefe geht und fragt, warum, gibt es ganz klare Zeichen mit Einstellung des ÖBB-Betriebes von Lilienfeld nach St. Egid. Wurde die Schiene vom Land und von den Gemeinden übernommen und seitdem gehen alle Holztransporte nicht mehr über die Straße, sondern über die Schiene. So sollte eigentlich Verkehrspolitik sein.
Ja.
Und was war der Grund, bei der Villachtalstraße die Zunahme. Das war mit Einführung vom Rotpricing. Also die LKW, also die kilometerabhängige Maut für die LKWs auf der Autobahn. Zu diesem Zeitpunkt sind viele LKW und das mit den Navi heute ja kein Problem, auf eine Ausweichroute ausgewichen und alles der Verkehr, der über Wieselburg ins Herlauftal geht, ist halt in St. Pölten abgezweigt und ist die B29 Richtung Burgstall unterwegs gewesen. Also das sind so zwei markante Dinge, wo aufgezeigt wird, wo Gründe sind, dass ja, es eigentlich nicht funktioniert. Ne? Oder wie es funktionieren könnte. Und eins ist ganz typisch und interessant: im Raumordnungsprogramm im Jahr 19, aus dem vorigen Jahrhundert, in den 80er Jahren, steht ganz klipp und klar drinnen: Ausbau der Bahn von von Lilienfeld nach Krems auf eine Schnellbahn. Und im nächsten Jahr soll eine Verbesserung oder Adaptierung oder Ausbau der Dreisentalbahn stattfinden, nicht? Und Elektrifizierung. Also da sieht man, was politische Worte für einen Wert haben, leider.
Heute in der Früh war die Traktor-Demo inklusive Pressekonferenz anschließender und es war richtig erfolgreich, es waren sehr, sehr viele Leute da. Und ich habe hier neben mir eine Person stehen, die sich jetzt mit mir ein bisschen darüber unterhalten wird. So. Ja, wie war es für dich?
Ich fand es eine sehr coole Experience. Die Traktoren waren super laut, es hat voll Stimmung gemacht. Und es waren eigentlich voll viele Menschen und es war eine tolle Stimmung, es war voll motivierend. Es war schade, dass nur zwei Traktoren tatsächlich vor das Landhaus fahren durften.
Ja, leider. Aber das haben wir uns schon hart erkämpft.
Also. Ja, voll. Aber dafür wahnsinnig cool, dass sie uns da unterstützt haben und super wichtig. Das macht den lieben Landeshauptfrau sicher Druck.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch voll schön, wie wir einfach da gemeinsam stand, Sprüche geschrien haben und alle Stimmung gemacht haben und einfach auch so viele Leute vorbeigeschaut haben.
Ja, man merkt, dass die Leute, die da sind, halt auch die Sprüche können und es ist so ein Wahnsinn, wenn einfach alle die Sprüche schreien und alle wissen, was sie schreien sollen, das ist dann...
Ja, oder auch recht lernfähig sind.
Ja, voll, oder auch... Ja.
Und dann kam so eine Schulklasse ja vorbei, mit denen haben wir dann gemeinsam noch ein paar Sprüche gerufen.
Ja, voll spontan hat uns eine Schulklasse besucht und die wollten ins Megafon schreien und haben sich unsere Forderungen angeschaut und Da gab es tollen Austausch. Ja.
Und jetzt war gerade der Vortrag von Global 2000 Geschäftsführer Johannes Malmüller bei uns und mit dem haben wir viel über Energiewende und die notwendigen Maßnahmen geredet.
Ja. Ja, und da waren auch sehr, sehr viele Leute da. Also wir hatten echt Platzmangel auch schon in unserem Zelt. Das Zelt war voll, ja. Wir haben kuscheln können bei den Temperaturen.
Trotz allem, das politische Journal.
Genau, und letzten Freitag waren wir noch alle beschäftigt mit der Dein-Ort-Aktion. Wir haben es tatsächlich geschafft, in mehr als 100 Orten in Niederösterreich Menschen zu motivieren, jeweils eigene Veranstaltungen zu organisieren. Also da sieht man, wie breit die Klimaschutzbewegung hier in Niederösterreich schon ist und dass die Politik auf keinen Fall mehr irgendeine Ausrede hat, jetzt mehr zu warten und endlich große, wirksame Maßnahmen einführen kann.
Ja, und das war ein wunderschöner Übergang auch dann für hier fürs Protestcamp, weil einfach wir den Protest aus den einzelnen Orten, aus den ganz vielen Gemeinden und auch Zusammenschlüssen dann vors Landhaus holen können und gemeinsam die Forderungen hier der Mittelleitner entgegenschreien können.
Eine Autobahn. mischen uns jetzt ein. Wir mischen uns jetzt ein. Die Zukunft muss klimatauglich sein. Die Zukunft muss klimatauglich sein. Wir mischen uns jetzt ein.
Hier beim Protestcamp vor dem Landhaus in St. Pölten sind wir ja nicht einfach nur so. Wir haben ja ganz spezifische Forderungen, ziemlich einfache Forderungen, die das Mindestmaß sein sollten und ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und ich habe hier jemanden bei mir, der die Forderungen kurz zusammenfasst.
Also wir fordern, dass Niederösterreich jedes Jahr 100 neue Windräder errichtet und dass bestehende Parkplätze mit Photovoltaikanlagen überdacht werden. Genauso fordern wir, dass die Bodensiegelung verstoppt wird, denn wir brauchen keine neuen Straßen und auch, dass ein Fracking-Verbot in die Landesverfassung kommt.
Ja, danke schön. Und das sind so simple Forderungen eigentlich. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass einfach endlich mal ein erster Schritt in die richtige Richtung gesetzt wird. Und deswegen campen wir hier. Und Landtagswahl ist eine Klimawahl geworden.
Ja, besser kann man es nicht ausdrücken.
Wir wurden in ganz vielen Medieninterviews ja auch direkt zur letzten Generation befragt und wollen jetzt ein bisschen auch darüber reden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wege, um sich zu engagieren und seine Meinung kundzutun. Und deswegen wollte ich dich, Max, fragen, wie siehst du das Ganze?
Ja, wir sind von Fridays for Future Niederösterreich, eine Fridays for Future Gruppe, und Fridays wählt den Protest des Camps in unserem Fall oder einer Demo in Form von großen Menschenmassen. Andere Aktionsformen, wie zum Beispiel die letzte Generation sie wählt, beruhen auf anderen ja, es sind einfach andere Aktionsformen. Schlussendlich ist es wichtig, es braucht eigentlich beides oder es braucht einfach unterschiedliche Aktionsformen. Und sie haben eigentlich alle die gleichen Forderungen. Also unsere Forderungen decken sich sehr stark mit denen der letzten Generation. Das ist auch nicht so schwer, weil es sind eigentlich eh immer die gleichen. Aber die Aktionsform oder die Art des Protests ist sehr unterschiedlich und man kann das ein bisschen vergleichen wie einen Feueralarm. Einen Feueralarm für eine schlafwandelnde Gesellschaft. Und ein Feueralarm, ein guter Feueralarm, besteht zum Beispiel aus einem rot blinkenden Licht und einem Signal wie einer schrillen Sirene. Und das rot blinkende Licht braucht es beispielsweise sehr stark für Leute, die nichts hören oder schwer hören. Das wäre zum Beispiel die Demo von Fridays. Und auf der anderen Seite der schrille Alarm wären die Aktionen von der letzten Generation. Und die braucht es genauso für Leute, die nicht sehen oder schwer sehen, die brauchen dann eben einen schrillen Alarm, also ein auditives Signal. Und das gemeinsam soll nicht gegeneinander arbeiten, sondern natürlich ganz stark miteinander. Und deshalb solidarisieren wir uns genauso mit den AktivistInnen von der letzten Generation.
Und was ist deine Lieblingsform? Bist du lieber auf einer Demonstration oder auf einem Camp?
Ja, ich bin lieber auf einer Demonstration oder auf einem Camp, deshalb bin ich auch bei Fridays for Future.
Nein, ich meinte jetzt so innerhalb von Fridays for Future, findest du das Camp cooler oder eine Demonstration cooler?
Camp.
Definitiv.
Ja.
sehr gerne, wenn ihr auch ein Teeglas für mich... Oh, danke. Ja, danke für die Einladung ins Camp und auch von mir nochmal die große Bewunderung über, was ihr da geschafft habt und dass ihr hier ausharrt. Es ist sehr gemütlich, finde ich. So sehr nice. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Klimakonferenz. Ich bin eben die Jasmin. Ich arbeite jetzt seit fast 4 Jahren dann schon bei Greenpeace in Österreich und bin dort Klima- und Energieexpertin. Das heißt, wir beschäftigen uns halt damit, wie könnten wir mehr Klimaschutz vorantreiben und welche Leute müssen wir dafür unter Druck setzen, sage ich mal. Also entweder die Politik oder Unternehmen. Und ich habe größere Kampagnen auch begleitet. Eine Klimaklage haben wir gemacht vor 3 Jahren circa vom Verfassungsgerichtshof, wo wir eben argumentiert haben, dass das Vernachlässigen von Klimaschutz die Menschenrechte mittlerweile quasi schon negativ beeinflusst und deswegen eigentlich rechtswidrig ist. Wir haben eine große OMV-Kampagne auch mal gefahren, das war auch sehr spannend, wo es mit Fridays for Future in Wien beispielsweise, wo es darum ging, dass eben die Klimaschutzbewegung überwacht wird in Niederösterreich, aber auch Verdacht, dass das in Österreich hätte passieren können. Genau, und zum Schluss auch war ich auch involviert bei der No-Bau-Apply-Kampagne, wie 10.000 andere Organisationen und wie vielleicht ein paar von euch auch schon gehört haben von der Jutta, die am Montag da war, schon langjährige No-Bau-Kämpferin. Genau, und was ich auch ein bisschen mache, ist eben internationale Klimapolitik und ich war die letzten 2 Klimakonferenzen dabei, also zusammen mit Greenpeace International und habe mir gedacht, ich gebe heute ein bisschen Einblick und bitte einfach nur Zwischenfragen und gebe ein bisschen so eine Rundumschau, weil ich das Gefühl habe, man kennt viel schon, okay, da gibt es eine Klimakonferenz und man hört wahrscheinlich dann auch immer, die ist gescheitert und es ist eine Katastrophe. Aber oft weiß man vielleicht gar nicht genau, wer ist da, was wird verhandelt, was ist der Sinn und vielleicht auch die Frage, ist es überhaupt noch sinnvoll, so eine Klimakonferenz zu machen oder ist es nicht schon ein veraltetes System? Genau, und darüber möchte ich jetzt ein bisschen quatschen. Wow, diese Waffen! Also prinzipiell Klimakonferenzen gibt es jetzt eigentlich schon seit circa 30 Jahren. Und zwar ist man damals schon, also in Rio war das, ist man übereingekommen, dass es wohl wichtig wäre, gegen die veränderten Temperaturen was zu machen. Also es war, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1992 und da ist die UNFCCC heißen, die United Nations Framework for Climate Change Convention quasi gegründet worden. Und alle Staaten quasi setzen sich an den Tisch, um eben Klimaschutz zu betreiben. Und dann kam ein Kyoto-Protokoll, das ist ja mittlerweile schon ausgelaufen, ist nicht mehr so relevant. Wichtig war dann eben das Pariser Klimaabkommen, das sicher viele von euch eben kennen, wegen den 1,5 Grad, wo man eben beschlossen hat, man will die Erwärmung auf 2 Grad beschränken und möglichst auf 1,5 Grad. Das war wieder mal ein typischer Kompromiss. Nämlich eigentlich sind es 2 Grad, aber man kann es auch so auslegen, dass es 1,5 Grad sind und darüber können sich auch Juristen, glaube ich, die nächsten 20 Jahre dann wieder streiten. Und eigentlich sieht das Pariser Klimaabkommen eben vor, dass man sich jedes Jahr dann wieder trifft auf der Klimakonferenz, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Hat man jetzt überhaupt, ist man auf dem richtigen Weg oder ist man nicht auf dem richtigen Weg? Und ich möchte gleich vorweg sagen, die Klimakonferenz kann als solche natürlich nie alleine jetzt allen Klimaschutz vorantreiben. Das Problem ist nämlich, das ist Völkerrecht, so wie vieles anderes auch. Das heißt, es ist nicht einklagbar und man kann auch eigentlich niemanden zu irgendwas zwingen von diesen Ländern. Und das macht das Ganze sehr schwierig, weil man eigentlich nur mit geschickter Diplomatie oder unter Druck setzen und eigentlich auch ein bisschen öffentlichen Shaming die einzelnen quasi Länder dazu zu bringen kann, irgendwas zu machen. Es gab mal den Vergleich mit einem WG-Putzplan, den kann ich eigentlich jetzt auch bei der Erzählung ein bisschen durcherzählen, so quasi wie bei einer WG, wo man sich darauf einigt, okay, es wird geputzt, aber man einigt sich nicht drauf, also das Ziel ist, die Wohnung ist sauber, aber man einigt sich nicht drauf, wer wie viel macht, sondern man sagt, jeder soll einmal schauen, wie viel er glaubt, dass er machen kann. So. Was schon bei WG-Putzplänen nicht funktioniert, funktioniert entsprechend auch beim Pariser Klimavertrag nicht so gut. Das heißt, dort haben eben die Länder den Auftrag, sozusagen National NDCs, also National Determined Contribution beizutragen. Das heißt, jedes Land soll nach Hause gehen und sagen, okay, wie viel kann ich leisten? Und dann quasi wird quasi das Ganze summiert und dann schaut man, okay, wenn jetzt alle alles machen würden, was sie gesagt haben, dass sie machen, wo kommen wir denn hin? Und nach jetzigem Status kommen wir dann auf eine Erhitzung von 2,7 Grad, wenn man alle diese Pläne von diesen Ländern zusammennimmt. Und das ist eben zu wenig und deswegen ist es immer noch nach wie vor wichtig, dass die Klimakonferenz stattfindet, weil es natürlich dann eine Bühne ist, wo das wieder thematisiert wird und wo sich die Länder auch rechtfertigen müssen, warum sie nicht nachgebessert haben. Das ist tatsächlich so, dass es oft einen sehr politischen Druck auslöst, weil am Anfang von der Klimakonferenz kommen die ganzen Regierungschefs, die Regierungschefs und Ministerpräsidentinnen und die müssen halt Reden geben und es ist halt wichtig, dass die in einer Rede dann eigentlich auch was ankündigen, weil sonst wären sie meistens zu Hause von ihren lokalen Umweltbewegungen wieder sehr dafür sozusagen geschämt, dass sie nichts weitergebracht haben. Das heißt, Klimakonferenz hat einmal diesen sehr wichtigen Aspekt, dass eben die Staaten sich jedes Jahr auch rechtfertigen müssen, warum sie jetzt einfach nicht mehr gemacht haben. Und dann, das ist auch wichtig und wird zunehmend ein wichtigeres Thema, und zwar die Frage der Klimagerechtigkeit. Denn bei der Klimakonferenz geht es nicht nur darum, wie wir die Klimaziele erreichen können, sondern eigentlich auch vielmehr jetzt mittlerweile um den Fakt, dass wir heute schon die Auswirkungen der Klimakrise spüren und vor allem Länder, Schäden und Katastrophen erfahren, die eigentlich fast nichts beigetragen haben zur Klimaerhitzung. Und deswegen ist bei der Klimakonferenz auch so, dass da ein gewisser Mechanismus eingebaut wurde, dass man sagt, okay, es gibt Staaten, die sind wirtschaftlich einfach noch nicht so weit, müssen aber trotzdem Klimaschutz betreiben. Deswegen sind jetzt die reichen Staaten in der Verantwortung, das mitzufinanzieren. Das nennt sich eben Klimafinanzierung. Und da haben eigentlich die Industriestaaten versprochen, vor mittlerweile schon wieder 15 Jahren, dass sie jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar bereitstellen wollen dafür. Und auch da fließt tatsächlich nach wie vor viel zu wenig Geld. Und deswegen ist eine Klimakonferenz eine wichtige Bühne, weil da wirklich Inselstaaten, Entwicklungsländer zusammentreffen mit den großen G20 und so weiter und denen quasi auch nochmal mehr Druck machen können, eine Bühne haben, um das Geld eben einzufordern. Und heuer, das muss man auch dazu sagen, ist ein großer Durchbruch auch quasi gelungen bei dem dritten Teil. Also wir haben Klimaschutzmaßnahmen, wo wir nicht weiterkommen. Wir haben Klimaanpassungsmaßnahmen, wo es viel um Finanzierung geht. Wer zahlt die? Und dann ist eben die große Frage, und wir sind leider schon weit, und es wirkt vielleicht ein bisschen absurd, dass wir darüber diskutieren, aber wir sind schon in einem Status, wo wir wissen, Klimaschutzmaßnahmen bringen nichts mehr, man kann sich auch nicht mehr anpassen, es wird einfach zu Schäden und Verlusten, so heißt dieser Ausdruck, kommen, die wir nicht mehr verhindern können. Und für viele Inselstaaten, aber auch Länder mit Tornados, Überflutungen ist das heute Realität, dass die sich schon mit der Frage beschäftigen müssen, wo ziehen wir einmal hin, wer zahlt uns all diese Schäden. Beispielsweise Pakistan, da sind 1 Million Häuser verwüstet worden durch eine Überflutung. Wer kommt eigentlich dafür auf und wer hat die Verantwortung? Und heuer bei der Klimakonferenz war das ein ganz wichtiger Teil, dass man gesagt hat, okay, es braucht einen eigenen Fonds dafür, wo reiche Staaten einzahlen, der dann sofort ausgeschüttet wird für zum Beispiel Wiederaufbaumaßnahmen. Und für uns erscheint das oft natürlich absurd, dass jetzt irgendwie wir schon damit abfinden, dass quasi gewisse Sachen verloren sind für immer. Aber es ist tatsächlich für viele Länder, die halt noch sehr arm dran sind, die können sich ja mit Klimaschutz nur bedingt beschäftigen, weil A, sie kaum etwas zu den Emissionen beitragen und B, weil sie halt einfach mit wirtschaftlichen Fragen und mit dieser Zerstörung auch konfrontiert sind. Und deswegen fahren wir auch zum Beispiel als Greenpeace immer noch hin auf solche Klimakonferenzen, auch wenn man sagt, sie haben vielleicht sehr wenig gebracht in den letzten 30 Jahren, weil sie eigentlich der einzige Platz sind, wo tatsächlich auch alle Staaten aufeinandertreffen, wo die ganze Medienöffentlichkeit hinschaut und wo auch viele Menschen, die eigentlich sonst keine Bühne bekommen, einen Platz haben, ihre Forderungen auch nochmal an die reicheren Staaten zu stellen. Und genau, das ist eine Botschaft, die wir versuchen viel zu trommeln, und mich freut es auch immer, wenn ich dann mal höre, dass sie auch irgendwo angekommen ist, weil man natürlich immer sagen kann, fahren wir einfach nicht mehr auf Klimakonferenzen, interessiert uns nicht mehr, bringt eh nichts. Aber was man einfach nicht vergessen darf, dass für viele Staaten haben einfach gar keine Öffentlichkeit. Kann auch sein, dass sie in Staaten oder in Regimen leben, wo Meinungsfreiheit unterdrückt wird, und das ist manchmal der einzige Platz, wo man über solche Dinge reden kann. Genau. Aber es ist natürlich nach wie vor eine große Ambivalenz sozusagen bei diesen Klimakonferenzen.
Trotz allem, das politische Journal.
Also wir berichten hier gerade mitten aus dem Protestcamp, direkt vor dem Landhaus der niederösterreichischen Landesregierung. Und wir sind hier, weil unsere Landesregierung über die letzten Jahrzehnte immer wieder und immer wieder bewiesen hat, dass sie nicht in der Lage ist, vernünftigen Klimaschutz durchzuführen. Wir haben es seit 1990 geschafft, unsere Treibhausgasemissionen um lächerliche 4% zu reduzieren. Und das ist viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass wir bundesweit bis 2040 klimaneutral sein wollen. Und in Anbetracht dieses Ziels müssten wir jedes Jahr um 4% reduzieren. Wie geht's dir damit, Alina? Wie fühlst du dich damit?
Ich fühle mich von der Politik verraten, um ehrlich zu sein. Es kann nicht sein, dass die ÖVP so viel Scheinklimaschutz betreibt und einfach sagt, ja, wir machen so viel und es geht eh schon und so wie es passt, also so wie sie es jetzt machen, passt. Das stimmt einfach nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie man von Leo gerade schon gehört hat. Und deswegen sind wir hier seit Sonntag vor dem Landhaus direkt, haben unsere Zelte aufgeschlagen und campen so lange, bis sie endlich mal ihre Politik ändern.
Darf ich dich was fragen? Weil ich habe eine Frage, die mich immer und immer wieder beschäftigt. Ich kenne nämlich schon viele Menschen in unserem Alter oder aus unserer Generation, die fest entschlossen sind, keine Kinder in diese ungerechte und brutale Welt zu setzen. Und deshalb frage ich dich, was ist deine Meinung dazu? Also würdest du gerne Kinder bekommen und kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren?
Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, nein. Wenn man sich anschaut, dass wir bis 2030 unsere Treibhausgasemissionen zumindest halbiert haben müssen, dass wir bis 2040 klimaneutral sind, dann muss die nächste Landesregierung einfach alles dran setzen, um diesem Pfad gerecht zu werden. Denn die nächsten Wahlen sind erst 2028 und 2 Jahre davor ist einfach zu spät. Und ich kann mir nicht vorstellen, in einer Welt zu leben oder Kinder in diese Welt zu setzen, wenn es katastrophal werden wird mit Extremwetterereignissen, mit enormen Flüchtlingswellen im Endeffekt auch. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du Kinder
haben wollen? Ich finde das Thema Kinder kriegen voll krass, weil ich mache das auch. Also mich frustriert das immer richtig, wenn ich von anderen Menschen höre, dass sie keine Kinder kriegen bekommen wollen, weil das ist für mich so der Inbegriff der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung. Und ich habe das Thema in mir selbst auch noch nicht aussortiert, dass ich irgendwie klar bin, aber ich verstehe die Bedenken gut und ich finde das auch, also so, ich finde das auch schwierig und musste noch viel drüber nachdenken, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, weil es halt nicht nur irgendwie so die Klimakrise ist, die mich irgendwie an unserer Welt gerade stört, sondern wir predigen ja immer wieder den Begriff der Klimagerechtigkeit und der geht halt Hand in Hand mit der sozialen Gerechtigkeit. Was natürlich viel auch mit der Klima, mit unserem Klima und der Klimakrise zu tun hat. Aber es gibt so viel unnötige und falsche. Es passiert so viel Falsches in unserer Welt, dass es echt teilweise irgendwie so brutal ist. Auch ich mag so diesen Begriff des Weltschmerz eigentlich. Und ich sehe das irgendwie voll in unserer Generation, dass viele junge Menschen irgendwie. Viele können das nicht benennen, aber ich finde, Weltschmerz benennt das gut, dass einfach Menschen dann das trotzdem nicht unbedingt ausdrücken können, aber irgendwie so wahrnehmen und das so sehen, wie viel in unserer Welt eigentlich falsch läuft. Also mir ist das letztens aufgefallen, als ich irgendwie so eine Woche in so ein bisschen linkeren Hippie-ESO-Kreisen verbracht habe und ich bin irgendwie so zurückgekommen in so meinen Alltag und mir ist danach richtig aufgefallen, dass einfach wir teilweise unsere Werte irgendwie so komplett auf den Kopf gestellt haben. Also da bin ich schon irgendwie so in so einer linken Jugendtruppe und dann laufen da trotzdem Lieder über Hey Gucci Prada, ey Bitch und so. Und ich denke so, das ist doch nicht irgendwie so die Musik, die wir hören können. Vor allem das kann ich auch einfach so als, weiß nicht, quote unquote Vorbild nicht mit den jüngeren Menschen, die gerade hier zuhören, vereinbaren. Und es ist auch irgendwie voll schade, wie viel so Nähe und irgendwie so Intimität oder irgendwie so Kuscheln oder sowas, das gibt's halt in so unserer normalen Realität irgendwie fast kaum. Und das finde ich voll brutal und ich möchte mich auch nicht irgendwie so, ich würde mir eigentlich wünschen, dass irgendwie die ganze Welt das zulässt und irgendwie so das annimmt und das nicht irgendwie nur so in so kleinen Communities oder Oasen stattfindet, sondern sich das irgendwie ausbreitet. Aber Ich bin gerade ein bisschen ausgeschweift.
Weltschmerz trifft es richtig gut.
Ich bin gerade ein bisschen ausgeschweift, aber mich beschäftigt das Thema Kinderkriegen auch. Und die Ungerechtigkeit ist auf jeden Fall was, was durch die Klimakrise noch viel mehr verstärkt wird, weil halt die Menschen, die am wenigsten dafür können, eigentlich die Folgen am stärksten spüren. Und das ist sowohl auf einer globalen Szene, wo du halt dann die Menschen in Bangladesch hast, was gerade zu 30% unter Wasser steht, oder halt auch in Österreich oder in halt Erstweltländern, wo dann die Armen halt diejenigen sind, die halt beschuldigt werden, dass sie sich kein CO2-neutrales Biofleisch kaufen können. Und währenddessen hast du halt da reiche Menschen, die Biofleisch sich kaufen können und dafür fünfmal im Jahr fliegen oder so. Also das ist so viel.
Ja, und sich dann aber gleichzeitig auch keine Heizung in der Wohnung leisten können, weil es einfach wir plötzlich eine Krise haben, ich weiß nicht, von Kälte oder Wärme in beide Richtungen im Endeffekt, ob es jetzt dann Heizungen sind oder Klimaanlagen oder ich weiß nicht, klimatisierte Bereiche. Und das ist einfach auch in Österreich so krass präsent. Und ich finde, Weltschmerz trifft es wirklich gut. Also das ist auch bei mir sehr, sehr vorwiegend. Und ich glaube, würde ich mich nicht immer wieder engagieren und dafür einsetzen, dass was weitergeht und auch hier am Protestcamp seit Sonntag sitzen. Ich glaube, ich könnte nicht mit dieser Ohnmacht umgehen. Und das ist so schön, also wenn man was tut, wenn man sich vernetzt mit Leuten, wenn man mit Menschen darüber redet, dann verbindet es einerseits, aber andererseits ist es auch so, dieses Selbstermächtigungsgefühl im Endeffekt, das mir total hilft, auch damit umzugehen. Und ich merke es immer stark, wenn wir irgendwie in dieser Gemeinschaft einfach, wenn wir einen Streik haben oder wenn wir hier sitzen und gemeinsam singen. Wir haben heute das richtig, richtig coole Sing-Event gehabt, wo wir direkt vorm Warteraum quasi, vom Büro der Mikkel Leitner, plötzlich zum Singen begonnen haben. Und es pusht mich so, wenn sich was tut und wenn man merkt, dass auch ein Umdenken passiert, auch wenn es teilweise zart ist, aber es sind sehr viele Leute auch vorbeigekommen, die uns unterstützen und es sind Gespräche entstanden, wo auch wirklich ein Umdenken passiert ist und deswegen sind wir hier. Vielleicht funktioniert das ja auch bei der Politik. Hm. Notwendig wäre es auf jeden Fall.
Ich finde, das ist was ich irgendwie gerade ein bisschen am Lernen bin. Aber ich habe letztens was Spannendes gehört und ich glaube, das war von einer Neubauer, die gemeint hat, dass in Wirklichkeit du zuerst handeln musst und dann erst kommt die Hoffnung. Aber dass sich manchmal erst so die größten Chancen erst dann auftun, wenn du wirklich gerade so im Tun bist. Weil ich sehe das irgendwie voll in meinem Freundeskreis, wenn ich irgendwie so erzähle von, ja, hey, ich bin aktivistisch aktiv und ich mache das und das und Und viele Menschen haben das Problem, also beziehungsweise die meisten haben eigentlich das Problem erkannt und schufen es auch irgendwie schon relativ gut ein, obwohl sie natürlich jetzt nicht so krass darüber informiert sind.
Was aber auch total überfordernd sein kann.
Ja, total. Aber ich merke trotzdem, wie dann viele Menschen das so dann trotzdem einfach zu hoffnungslos sind und sich denken, okay, Aktivismus, was soll das bringen, irgendwie politisch aktiv zu sein und was macht eine Demo überhaupt? Eine Demo hat ja eigentlich keinen Sinn, das ignorieren die Politiker eh sowieso. Und ich finde, dass wir hier gerade sitzen auf diesem Protestcamp vor dem Landhaus, ist irgendwie schon so ein Beweis, dass man irgendwie recht crazy Sachen auch möglich machen kann. Und vielleicht entsteht daraus was, vielleicht nicht, aber irgendwie muss man es probieren. Und ich kriege schon Hoffnung darauf, dass ich es ausprobiere. Und deshalb meine Frage, also dürfte ich fragen, wie reagiert dein Umfeld darauf, dass du Aktivistin bist?
Ganz unterschiedlich. Es kommt eigentlich auch voll drauf an, mit wem ich rede. Es gibt Personen, die sagen, boah, wichtig, super, was du machst, aber das wäre nichts für mich. Ich engagiere mich lieber woanders. Das ist dann teilweise auch, ich sehe das dann auch kritisch, weil wenn sie dann sagen, ja, ich trenne eh den Müll und ich vermeid Plastik, ja, schön und gut, aber die eigenen Taten sind einfach, damit kann man nicht so viel auswirken wie die Politik, die, was war die Zahl? vom ökologischen Fußabdruck 70 oder 30%? 30%. Ich weiß es nicht, einen enormen Anteil auf jeden Fall einfach.
Also man kann
selber
sagen,
man selber nichts dafür kann.
Ich kann noch was, ich glaube, ich weiß die Zahlen noch. Also das war das Konzept des grauen Fußabdrucks, dass wenn man die ganze Erde auf alle Menschen gerecht aufteilen wird, dann hätte jede Person theoretisch einen, also die Ressourcen, ich glaube 1,6 globale Hektar zur Verfügung stellen. Also wenn man sagt, wir haben den Globus und wir teilen die jetzt auf und dann kriegt halt jeder 1,6 Hektar und das ist so viel, wie die Erde im einem Jahr zur Verfügung stellt. Wir in Europa und in Österreich brennen gerade allerdings durch viel mehr, als die Erde zur Verfügung stellt. Wir haben, glaube ich, 5,3 globale Hektar. Und das Spannende daran ist, dass ohne eigene Konsumentscheidungen, ohne dass man irgendwie auf was verzichtet oder irgendwas, sondern einfach nur, weil man in Österreich geboren ist, in einem Erstweltland und weil hier Straßen, Bau, weil hier Schulen und Krankenhäuser gebaut werden, allein dadurch hat man schon 1,5 von diesen 1,6 Hektar aufgebraucht. Und das ist eigentlich schon alles, was unser Planet zur Verfügung stellt. Und da sieht man irgendwie, dass es halt ein systematisches Problem ist und nicht so irgendwie eins, was man durch sein Konsumverhalten verändern könnte.
Ja, und genau deswegen ist es so wichtig, sich politisch zu engagieren, weil diese Entscheidungen, wo wird eine Straße gebaut, wo wird ein neues Einkaufszentrum gebaut, wo wird Wald gerodet, die können nicht wir treffen. Und das ist, das schmerzt mich so, weil das ist, hier leben wir, warum können wir nicht mitbestimmen? Und ich weiß nicht, das ist, die einzige Möglichkeit mitzubestimmen, ist einfach die Dinge einzufordern. Deswegen sitzen wir auch hier und versuchen es weiter und weiter und werden einfach nicht aufgeben, damit die Politik merkt, in welche Richtung sie gehen muss, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben.
Ich finde es auch richtig feige von der Politik und der Wirtschaft zu sagen, dass eigentlich das so die Verantwortung von euch als Individuum, du bist schuld, aber währenddessen übernehmen halt die Politik und die Wirtschaft ihre Verantwortung überhaupt nicht, um auf eine lebenswerte Zukunft zu steuern. Und das ist halt, also natürlich hat man als Individuum, trägt man auch irgendwie einen Teil dazu bei, dass wir gerade diese Klimakrise weiter anfeuern, aber die großen Probleme, die großen Emittoren sozusagen, sind halt einfach so die Industrie und die Wirtschaft und das Ganze wird halt gerade einfach noch so freigegeben und zugelassen von der Politik. Aber man kann irgendwie da nicht die Verantwortung auf die einzelnen Leute abwälzen, wenn die eigentlich für nur den kleineren Teil schuld sind. Also so, das ist eine Frage der Verantwortung und das ist auch was, wo einfach die Politik und die Wirtschaft die immer und immer wieder auf die Bevölkerung abgeben, obwohl sie eigentlich selbst auch ihren Teil leisten müssen.
Ja. Yeah. Was ich so krass finde, ist einfach, dass sie so die ganze Zeit sagen, sie machen was.
Ja, das ist absurd.
Ich weiß nicht, also wenn man, die ÖVP ist einfach schon seit Ewigkeiten jetzt in Niederösterreich an der Spitze und seit Ewigkeiten tut sich nichts. Und sie sagen, ja, Klimaschutz und bla 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 und haben jetzt in ihrem Wahlkampf auch erwähnt, ja, 100% erneuerbare Energien haben sie und im Endeffekt sind das keine 100% erneuerbaren Energien, weil sie haben Strom und Energien nicht auseinanderhalten können und gleichzeitig ist es aber auch nicht mal bei Strom richtig, weil das sind nur 92% und sie haben es aufgerundet, weil sie sagen, ja, Netzverluste und den Betrieb der Kraftwerke, den zählen sie einfach nicht mit und ich denke mir, wieso hinterfragt das niemand? Wieso lassen sich alle Leute berieseln von diesen Scheinfakten, von diesen, das funktioniert einfach nicht.